100 Jahre Eisenbahnbauverein Harburg. Ein Podcast zum Jubiläum. Hören Sie einen Bericht aus dem Jahre 1926 von Oberbaumeister Paul Ritterbusch und Obergütervorsteher August Meyer. Es liest Leonie Lander. Wir wünschen viel Vergnügen.
Fünf Jahre Eisenbahnbauverein Harburg EG MbH 1921 bis 1926. Rückblick auf die Siedlungstätigkeit des Eisenbahnbauvereins Harburg EG MbH 1921 bis 1926. Von Oberbahnmeister Paul Ritterbusch und Obergütervorsteher August Meyer. Harburg, Elbe, Juni 1926. Im Selbstverlage des Eisenbahnbauvereins Harburg EG MbH. Wer bauen will, was jedem gefällt, vergeudet sich Zeit, Mühe und Geld. Aller Anfang ist schwer. Dieses Sprichwort hat auch für das Gedeihen der Baugenossenschaften volle Bedeutung. Auch die Gründer des Eisenbahnbauvereins Harburg EG MbH haben die Richtigkeit dieses Wortes erkennen müssen. Es gab seinerzeit in Harburg schon einige Baugenossenschaften, von denen die eine sehr viele Eisenbahner zu ihren Mitgliedern zählte, so dass es zweifelhaft erscheinen konnte, ob die Gründung einer neuen Baugenossenschaft überhaupt Zweck habe. Auf diesen Standpunkt stellten sich auch die Regierungsstellen, als der erste Schritt zur Gründung eines Eisenbahnbauvereins gemacht wurde. Man wird sich fragen, weshalb mussten die Regierungsstellen ihre Zustimmung zur Gründung des Eisenbahnbauvereins geben? Es ist bekannt, dass während des Krieges 1914 bis 1918 die Bautätigkeit vollständig geruht hatte. Auch während der Nachkriegszeit waren die Geldmittel zum Wohnungsbau knapp. Besonders die privaten Bauten ruhten vollständig, weil die Barmittel dazu verwandt werden mussten, notwendige Reparaturen, die während des Krieges zurückgestellt werden mussten, jetzt endlich ausführen zu lassen. Zudem waren für das Privatkapital die Zeiten nicht sicher genug, um das wenige vorhandene Geld in Hausbauten zu stecken. Hinzu kam noch, dass bei den niedrigen Wohnungsmieten das für die Wohnung aufgewendete Geld sich nicht genug verzinste. Es blieb also nichts weiter übrig, als mit Hilfe von Staatsmitteln Wohnungen zu bauen. Die Wohnungsnot, als gefährlichste der Nachkriegskrankheiten, die Ursache so vieler sozialer Nöte, trat plötzlich auf. Während des Krieges hatten viele Leute geheiratet, ohne eine Wohnung zu beanspruchen, weil der Mann im Felde stand. Diesen und auch in der Nachkriegszeit in erhöhter Anzahl gegründeten Familien musste Wohngelegenheit gegeben werden. In den Jahren 1914 bis 1918 hatte keine Notwendigkeit bestanden, Wohnungen zu schaffen. Es haben im Gegenteil noch sehr viele leer gestanden. Daher ist es auch verständlich, dass die Wohnungsnot ganz plötzlich und in Gefahr drohender Weise auftrat. Unter den Eisenbahnern in Harburg wurde die Not immer größer, so dass sich schließlich auch die Regierungsstellen dieser nicht mehr verschließen konnten und dem Eisenbahnbauverein Unterstützung zusagten. Damit war die Grundlage für das Gedeihen des Eisenbahnbauvereins gegeben. Schon im Jahr 1921, am 21.01.1921, war eine kleine Gruppe von 18 tatkräftigen Männern zusammengetreten, um die Vorarbeiten für die Gründung der Baugenossenschaft in die Hand zu nehmen. Man war sich in diesem kleinen Kreise darüber klar, dass gesunde und geräumige Wohnungen geschaffen werden mussten, die den Wohnungsinhabern Lebens- und Schaffensfreude geben. Der sehnlichste Wunsch der 18-köpfigen Gründerschar, Heimstätten, Einfamilienhäuser zu bauen, konnte jedoch nicht erfüllt werden, weil die Eisenbahnverwaltung für solche Häuser keine Arbeitgeberzuschüsse gab. Die Vorarbeiten waren schwierig. Insbesondere wollten die Verhandlungen mit den Behörden nicht weiterkommen, wie oben bereits ausgeführt, so dass man erst im April zu einer Gründungsversammlung schreiten konnte. Am 13. April 1921 fand in Ditmars Tivoli die Gründungsversammlung statt. Es waren 85 Mitglieder, die dem Bauverein beitraten. Die Versammlung gab dem Verein den Namen Eisenbahnbauverein Harburg. Am 16. Juli 1921 wurde der Eisenbahnbauverein vom Reichsverkehrsminister anerkannt. Dies war besonders wichtig, weil ohne behördliche Anerkennung ein Bauen damals fast ausgeschlossen war. Es war unmöglich, ohne Landes- und Gemeindarlehen sowie ohne Arbeitgeberzuschüsse zu bauen. Es war aber auch ebenso unmöglich zu bauen, wenn das Geld auch nur eines einzigen Geldgebers fehlte. Weder auf den Zuschuss der Gemeinde noch des Staates oder des Arbeitgebers konnte verzichtet werden. Wenn einer der Geldgeber versagte, dann nutzten auch die übrigen Geldgeber nichts, denn dann konnte kein Bau zu Ende geführt werden. Die Finanzierung eines Bauvorhabens war damals eine noch größere Sorge, als sie es heute ist. Weil die Finanzierung glücklich zustande gekommen, so wurde sie schon nach wenigen Wochen durch die stetige Preissteigerung überholt und neue schwierige Verhandlungen mussten stattfinden. Die Baukosten setzten sich zusammen aus dem rentierlichen Wert, dem Landesdarlehen, dem Gemeindepflichtdrittel und dem Arbeitgeberzuschuss. Das Landesdarlehen wurde vom Staat, das Gemeindepflichtdrittel von der Stadt bzw. Gemeinde und der Rest des fehlenden Geldes ausschließlich des rentierenden Wertes vom Arbeitgeber gegeben. Unter rentierlichen Wert verstand man den Betrag, der von dem Bauherrn aufgebracht werden musste und der als Grundlage für die Berechnung der Verzinsung, also der Wohnungsmiete, angesehen wurde. Fehlte auch nur einer der genannten Zuschüsse, so wurden die übrigen Darlehen nicht gegeben. Es war daher für den Eisenbahnbauverein besonders wichtig, dass der Reichsverkehrsminister die Genossenschaft anerkannte. Es gelang schon im ersten Jahr, den Bau von 20 Wohnungen sicherzustellen. Von Zimmermanns Erben wurde das 96.000 Quadratmeter große Gelände am Reseberg gekauft. Das Grundstück eignete sich sehr gut als Baugelände. Es liegt besonders für die Eisenbahner günstig, da es unmittelbar an den Bahnkörper angrenzt. Die Straßenbahn liegt ebenfalls in unmittelbarer Nähe des Siedlungsgeländes, sodass auch die Verbindung mit der inneren Stadt eine sehr gute ist. Gesundheitlich ist die Lage des Geländes ebenfalls sehr günstig. Die Siedlung liegt im Südosten Harburg auf einer der höchsten Erhebungen der Stadt. Die vorherrschenden nordwestlichen Winde treiben den Rauch der Fabriken und die giftigen Abgase der Elbe zu. Die Siedlung bekommt die frischen Waldwinde aus dem freien Land westlich Harburgs. Die hohe Lage verhindert auch, dass bei östlichen Winden Rauch und Qualm in die Siedlung geweht wird. Es gibt gesundheitlich kaum bessere Gebiete in der Stadt. Auf diesem Gelände wurde eine neue Straße, die Zimmermannstraße, ausgebaut. Im ersten Jahr wurden 5 zweigeschossige Vierfamilienhäuser, Zimmermannstraße Nummer 6, 8, 10, 12 und 14, mit je 4 Dreizimmerwohnungen errichtet. Schon bei diesen Bauten zeigte es sich, dass die Leitung des Eisenbahnbauvereins bestrebt war, solide und gesunde Wohnungen zu bauen. Auch die Behörden wurden hierauf aufmerksam und in der Sitzung der städtischen Kollegien am 10.12.1921 wurde die solide Bauweise unserer Häuser gerühmt. In dem Sitzungsbericht heißt es: Es sind die solidesten Häuser, die bis jetzt in der Nachkriegszeit in Harburg entstanden. Die Ersatzbauweise wurde nur da angewandt, wo es sich um weniger wichtige Innenwände handelte und soweit dieses in der schweren Zeit der Materialknappheit nicht zu umgehen war. Anfang Oktober waren die Häuser rohbaufertig und am 1. Januar 1922 konnten die ersten Mieter des Eisenbahnbauvereins die Wohnungen beziehen. Es war ein schöner Erfolg, den die Leitung des Eisenbahnbauvereins im ersten Jahr ihrer Arbeit buchen konnte. Aber die Arbeit ruhte nicht. Schon gegen Ende des Jahres 1921 wurden von der Stadt die Mittel für weitere 24 Wohnungen bewilligt. Die Stadt Harburg gab den Gemeindezuschuss und außerdem die Hälfte der Überteuerungskosten. Die zweite Hälfte der Überteuerungskosten übernahm das Reichsverkehrsministerium. Im März 1922 wurde mit dem Bau begonnen. Es wurden die 3 Achtfamilienhäuser Zimmermannstraße 2, 4, 16, 18 und Sophienstraße 6, 7 gebaut. Den Bemühungen des Vorstandes gelang es, noch für ein weiteres Bauvorhaben für dieses Jahr die Mittel zu beschaffen. Ende Juni konnte mit dem Bau weiterer 12 Wohnungen Zimmermannstraße 3, 5 und 7 begonnen werden. Im September 1922 wurden dann die Zuschüsse für noch 2 weitere Wohnungen durch die Eisenbahndirektion Altona zur Verfügung gestellt, sodass im Jahre 1922 im Ganzen 38 Wohnungen gebaut werden konnten. Mit dem Zuschuss für die beiden letzten Wohnungen wurde das Zweifamilienhaus Reseberg 43 begonnen. Es bot sich hier gleich die Gelegenheit für den Eisenbahnbauverein, ein Geschäftszimmer einzurichten. Schon lange hatte es sich nachteilig bemerkbar gemacht, dass dem Vorstand, der für seine umfangreichen Arbeiten kein geeigneter Raum zur Verfügung stand, in dem die Bauakten und der sonstige Schriftwechsel aufbewahrt werden konnten. Die Geschäfte wurden bis dahin in den Räumen der Bahnmeisterei A geführt, was auf die Dauer aber nicht tragbar war. Es wurde in dem Hause Reseberg 43, das 2 Vierzimmerwohnungen bekam, ein Zimmer im Erdgeschoss für das Geschäftszimmer freigehalten. Dadurch wurde die Erdgeschosswohnung nur eine Dreizimmerwohnung. Es war aber endlich erreicht, dass ein Geschäftszimmer eingerichtet werden konnte, in dem jetzt auch regelmäßig dienstags und freitags Geschäftsstunden abgehalten wurden. In den ersten beiden Jahren waren 58 Wohnungen gebaut worden, eine Leistung, auf die man stolz sein kann und die auch von allen Seiten anerkannt wurde. Leider brachte das nächste Jahr, 1923, eine Enttäuschung. Die Eisenbahnverwaltung konnte keine Zuschüsse mehr zur Verfügung stellen, weil alle vorhandenen Mittel durch die Ruhebesetzung vollständig in Anspruch genommen waren. Eigene Gelder standen dem Eisenbahnbauverein nicht zur Verfügung, um die hierdurch entstandene Lücke auszufüllen. Auch auf dem privaten Geldmarkt war kein Geld zu bekommen. So hat es den Anschein, als ob dieses Jahr ohne Bautätigkeit vergehen sollte. Nach den schönen Erfolgen des Vorjahres war das ein hartes Geschick für den Vorstand. Nach langen Verhandlungen erklärte sich die Reichsbahndirektion Altona endlich bereit, einen Arbeitgeberzuschuss für 8 Wohnungen zu gewähren und 2/3 der Überteuerungskosten zu tragen, wenn die Stadt Harburg das restliche Drittel hergeben wollte. In diesem Augenblick versagte jedoch die Stadt. Die Geldentwertung hatte einen solchen Umfang angenommen und schritt mit solch rasender Schnelligkeit vorwärts, dass der Magistrat der Stadt Harburg sich nicht entschließen konnte, eine Zusage zur Hergabe des fehlenden Drittels zu machen. Die Verhandlungen verzögerten sich immer mehr, bis die Reichsbahndirektion im August einen endgültigen Bescheid verlangte, ob die Wohnungen gebaut werden könnten oder nicht. Ein Vorschuss zur Beschaffung von Baustoffen war bereits gezahlt, der zum Erwerb von Mauerstein diente. Wenn keine feste Zusage gemacht werden konnte, verlangte die Reichsbahndirektion den Vorschuss wieder zurück. Es schien, als ob das Bauvorhaben nun doch wieder zurückgestellt werden musste. Die Finanzierung der Bauten war nur möglich, wenn der Eisenbahnbauverein eigenes Geld geben konnte. Barmittel in der erforderlichen Höhe besaß jedoch niemand. Auch von privater Seite war kein Geld zu bekommen. Da fanden sich 8 Mitglieder des Bauvereins, die es auf sich nehmen wollten, mit eigener Arbeit das fehlende Drittel des Baugeldes aufzubringen. Die Reichsbahndirektion Altona erklärte sich in dankenswerter Weise mit dieser Lösung einverstanden, und so konnte am 20. September 1923, nachdem die schönste Bauzeit des Jahres nutzlos verflossen war, endlich mit dem Bau der ersten 8 Eigenheime begonnen werden. An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass die 8 Siedler, für die die Eigenhäuser gebaut wurden, hart arbeiten mussten, um die Verpflichtung, die sie auf sich genommen hatten, auch zu erfüllen, um die Bauten durchführen zu können. Es muss anerkannt werden, dass es nur durch die willige Mitarbeit dieser Genossen möglich war, das Jahr 1923 nicht ohne Bautätigkeit vergehen zu lassen. Bekanntlich begann schon gegen Ende des Jahres 1923 die Stabilisierung der Mark. Alle Welt atmete auf, auch die Baugenossenschaften konnten froher in die Zukunft schauen. Aber man hatte sich doch etwas getäuscht. Durch die neue Hauszinssteuer war zwar der Grundstock für das Bauen gelegt, sie allein reichte jedoch nicht aus, um Häuser damit zu bauen. Die Beschaffung der fehlenden Gelder schien unmöglich, denn die Inflation hatte alle Mittel verschlungen, sodass von privater Seite kein Geld zu bekommen war. Es gelang trotz der Hindernisse, die Finanzierung für 24 Wohnungen durchzuführen. Vom Magistrat der Stadt Harburg wurden für das Jahr 1924 Hauszinssteuerhypotheken für 24 Wohnungen bewilligt. Die restlichen Gelder gab die Reichsbahndirektion Altona, sodass das Bauvorhaben gesichert war. Durch den Ruhrkampf und die schwierige wirtschaftliche Lage, die den Verkehr stark in Mitleidenschaft zog, sah sich die Reichsbahn jedoch gezwungen, die Zusage zurückzunehmen. Wenn das Bauvorhaben nicht in Frage gestellt werden sollte, mussten andere Geldquellen gesucht werden. Es gelang nach vielen Mühen, von der städtischen Spar- und Leihkasse ein Kredit von 50.000 Goldmark zu bekommen, mit dem die Bauten zu Ende geführt werden konnten. Es wurden die Häuser Zimmermannstraße 9, 11, 13, 15, 17 und 19 gebaut und noch am 1. Dezember 1924 bezogen. Damit waren 90 Wohnungen fertiggestellt. Erfolgreicher war das Jahr 1925, das erfolgreichste in unserem bisherigen Wirken. Vom Magistrat der Stadt Harburg wurden Hauszinssteuerhypotheken für 36 Wohnungen und für 9 Einzelhäuser bewilligt. Die fehlenden Geldmittel für die 36 Wohnungen bekamen wir von der Reichsbahndirektion Altona und von der Arbeiterpensionskasse Berlin, die uns schon früher durch Hergabe von erststelligen Hypotheken auf den rentierlichen Wert unser Bauvorhaben unterstützt hatte. Für die 9 Einzelhäuser wurden die fehlenden Gelder zum Teil von den Eigenheimbewerbern aufgebracht. Zum Teil wurde uns von der Kreissparkasse des Landkreises Harburg weitgehend Kredit eingeräumt, sodass es uns möglich war, das Ziel, das am Anfang des Jahres gesteckt war, vollständig zu erreichen. Am 1. Dezember konnten sämtliche Wohnungen bezogen werden. Außerdem bauten wir noch aufgrund der Beamtensiedlungsverordnung 3 Siedlungshäuser für abgebaute Beamte, die mit Hilfe der niedersächsischen Heimstätte Hannover finanziert wurden. Es war also ein Bauvorhaben von zusammen 48 Wohnungen gesichert. Wir haben außer diesen Wohnungen noch in 4 Häusern Dachgeschosswohnungen ausgebaut, sodass im Ganzen 52 Wohnungen im Jahre 1925 errichtet wurden. Es ist uns gelungen, auch dieses Programm vollständig abzuwickeln, sodass wir am Schlusse des Jahres 1925 über 142 Wohnungen verfügen konnten, worunter sich 20 Eigenheime in Einzelhäuser befanden. Wir haben im Jahre 1925 gebaut, an der Sophienstraße die Häuser Nummer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 und an der Friedrich-List-Straße das Haus Nummer 23. Außerdem wurden die Einzelhäuser Friedrich-List-Straße 2, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16 und 18 für Eigenheimbewerber des Eisenbahnbauvereins errichtet. Für abgebaute Beamte wurden aufgrund der Beamtensiedlungsverordnung die 3 Einfamilienhäuser an der Friedrich-List-Straße Nummer 3, 8 und 10 geschaffen. Da von vielen Mitgliedern kleinere Wohnungen zu billigen Mietpreisen verlangt wurden, sind die Häuser Sophienstraße 9, 10, 13 und 14 als 2-Zimmer-Wohnungshäuser gebaut. In diesen Häusern sind auch die Dachkammern zu einer Dachgeschosswohnung vereinigt. Diese Wohnungen sollen als Notwohnungen betrachtet werden, die in Zeiten besserer Wohnungsverhältnisse wieder aufgelöst werden sollen. Es kann dann jeder Wohnung in diesen Häusern noch eine Dachkammer zugeteilt werden. Blicken wir zurück auf das, was in den verflossenen 5 Jahren an Eisenbahnbauvereinsarbeit geleistet worden ist. So können wir mit dem bisherigen Ergebnis zufrieden sein. 142 Wohnungen sind bis heute geschaffen worden. 142 Eisenbahnerfamilien ist eine gesunde und freundliche Wohnung gegeben, in der sie sich wohlfühlen und nach der schweren und verantwortungsvollen Arbeit ausruhen. Jeder Mieter verfügt über ein Stück Gartenland, auf dem Gemüse und ein Gutteil Kartoffeln geerntet werden können. Außerdem gehört zu jeder Wohnung ein massiver Stall von etwa 7 Quadratmetern Größe. Dadurch ist es den Mietern ermöglicht, Kleintierzucht zu betreiben, zur Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse und auch die nötigen Dünger für die Düngung des Gartenlandes zu gewinnen. Die meisten Mieter haben sich in ihren Gärten Obstbäume eingepflanzt, die immer wieder die Pflege durch guten Ertrag lohnen. Der durchweg gute, zum Teil sogar mustergültige Zustand der Gärten und Wohnungen zeigt uns, dass wir etwas Gutes und Nützliches geschaffen haben. Die vielen Anerkennungen aus Fach- und Laienkreisen, das freundliche Aussehen unserer Siedlung, das immer wieder die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden auf sich zieht, zeigt uns, dass wir auf dem rechten Wege sind. Freilich kommen auch einmal Unzufriedenheiten vor, aber wir können doch mit Freude feststellen, dass es kaum einen Mieter in unserer Genossenschaft gibt, der sich nicht wohlfühlt. Es ist unser sehnlichster Wunsch, dass es auch fernerhin so bleiben möge und dass sich nicht nur unsere Mitglieder, die bereits als Mieter eine Wohnung innehaben, sondern auch bald alle Eisenbahn-Bauvereinsmitglieder, deren Zahl rund 450 beträgt, in unseren Genossenschaftswohnungen wohl und heimisch fühlen. Erst dann, wenn alle Eisenbahner in guten und gesunden Wohnungen untergebracht sind, haben wir unser Ziel, den Eisenbahnern das Leben in gesunden Wohnungen zur Freude zu machen, voll erreicht. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir ohne die Mithilfe der Behörden die Leistung nicht hätten vollbringen können. Dem Magistrat der Stadt Harburg und vor allen Dingen dem Bearbeiter der Siedlungsangelegenheiten der Stadt, dem Herrn Staatssyndikus Thielemann, sei auch an dieser Stelle gedankt für die tatkräftige und stets bereitwillige Unterstützung und Beratung. Ohne die uneigennützige Hilfe des Herrn Syndikus Thielemann hätten wir nicht das leisten können, was wir geleistet haben. Auch danken wir dem Herrn Regierungspräsidenten in Lüneburg für die Unterstützung mit Landesdarlehen und für die Bereitstellung von Mitteln aus dem staatlichen Wohnungsfürsorgefonds. Zu besonderem Dank sind wir der Reichsbahndirektion Altona verpflichtet, die unsere sämtlichen Bauvorhaben, mit Ausnahme des Jahres 1924, mit Arbeitgeberzuschüssen bzw. Hypothekendarlehen unterstützt hat. Ebenso sei der Arbeiterpensionskasse gedankt, die durch Hergabe von Hypotheken in schwerster Zeit unsere Arbeit gefördert hat. Zu Dank verpflichtet uns auch das Entgegenkommen der Kreissparkasse des Landkreises Harburg, die stets bereit war und durch Gewährung von Krediten nicht nur in der Inflationszeit, sondern auch in der wirtschaftlich schweren Zeit der Jahre 1924 bis 1925 tatkräftig zu unterstützen. Auch der städtischen Sparkasse sei für die vorübergehende Bereitstellung von Barmitteln gedankt. Nicht vergessen wollen wir dem Verband der Baugenossenschaft Deutschlands in Merseburg zu danken für die Belehrung und Beratung, die wir uns zu jeder Zeit von dort holen konnten. Die Aufteilung des Gesamtgeländes ist aus dem angehefteten Lageplan zu ersehen. Die angeschlossenen Bilder, die nach eigenen Aufnahmen hergestellt sind, zeigen die äußere Gestaltung der verschiedenen Haustypen. Der Bebauungsplan ist so aufgestellt, dass ein Teil der Siedlung, und zwar die Friedrich-List-Straße und der östliche Teil der Sophienstraße, mit Einzelhäusern bebaut wird, die später von den Hausanwärtern erworben werden können. Damit ist auch den berechtigten Wünschen der Mitglieder in dieser Richtung Rechnung getragen. Auf dem übrigen Teil des rund 10 Hektar großen Geländes werden ausschließlich Genossenschaftshäuser erbaut. Die Wohnungen werden unter den Mitgliedern verlost. Die innere Ausgestaltung der Häuser geht aus dem jedem Typ beigefügten Grundriss hervor. Jede Wohnung in den Genossenschaftshäusern hat eine Größe von rund 70 Quadratmetern Wohnfläche. Die Wände des Hausflurs sind aus Gründen der Reinlichkeit in 1,50 Meter Höhe mit Wandplatten bekleidet, die Fußböden mit Terrazzo belegt. Die Wohnungen bestehen aus einer Küche, zwei Stuben, einer Kammer und einer bewohnbaren Bodenkammer mit Zubehör. Die Zimmer sind so geordnet, dass sie vom Flur aus zugänglich sind und dass eine gute Durchlüftung der Wohnung ermöglicht ist. Der Flur ist auf ein Mindestmaß beschränkt. Große Fenster, die mit der Gestaltung der Fassaden in Einklang gebracht sind, sorgen für Luft und Licht. Und Loggien, die in sämtlichen Wohnungen vorgesehen sind, ermöglichen jedem Bewohner einen kurzen Austritt ins Freie, was besonders bei Familien mit Kleinkindern angenehm empfunden wird. Ein reichlich großer Bodenraum ist vorhanden, sodass es jedem Mieter möglich ist, auch bei schlechtem Wetter die Wäsche trocknen zu können. Die Kellerräume sind hell und haben eine Größe von etwa 16 Quadratmetern. Zum Teil sind den Mietern zwei Keller zugewiesen, sodass ihnen genügend Raum zur Ausführung kleiner handwerksmäßiger Arbeiten zur Verfügung steht. Die Gärten liegen unmittelbar hinter den Häusern und sind leicht zu bestellen, und so kann jede freie Minute zur Gartenarbeit verwandt werden. Die Entwürfe zu den Genossenschaftshäusern in der Zimmermann- und Sophienstraße sind von Herrn Regierungsbaurat Eitner, Mitglied der Reichsbahndirektion Altona, aufgestellt worden. Die gute Entwurfslösung geht aus den beigefügten Bildern hervor. Auch die Bewohner haben oft ihren Dank für die zweckmäßige Anordnung der Räume ausgesprochen. Sie fühlen sich wohl und wohnen gern in unseren Wohnungen. Herrn Regierungsbaurat Eitner sei daher auch an dieser Stelle nochmal herzlichst für die mühevolle Arbeit gedankt. Die Entwürfe für die Einfamilienhäuser in der östlichen Sophienstraße und in der Friedrich-List-Straße sind, abgesehen von drei Häusern für abgebaute Beamte, wofür die niedersächsische Heimstätte in Hannover die Zeichnung lieferte, von Herrn Oberbahnmeister Ritterbusch gefertigt. Sämtliche Bauten leitete seine Gründung des Eisenbahnbauvereins der Oberbahnmeister Ritterbusch. Ohne Unterstützung leistungsfähiger Firmen wäre es uns jedoch nicht möglich gewesen, die Arbeit zu schaffen. Wenn auch der Eisenbahnbauverein bestrebt war, durch engere Ausschreibungen billige Preise zu erzielen, so muss doch lobend hervorgehoben werden, dass sämtliche Firmen die ihm übertragenen Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt haben. 5 Jahre Eisenbahnbauvereinstätigkeit liegen hinter uns. Vielen Eisenbahnern ist eine Stätte der Erholung von des Tages Last und Mühen geschaffen worden, aber noch bleibt vieles zu leisten. Unser Ziel geht dahin, allen unseren Mitgliedern das zu geben, was die Vorbedingung für alle Lebenswünsche ist. Ein Heim, in dem sie sich wohl und behaglich fühlen, dass sie die Sorgen und Nöte des schweren Berufs vergessen lässt und ihnen Schaffensfreude für neue Arbeit gibt.